The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 2. März.
Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives.
US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht klargemacht, die Angriffe auf den Iran werden fortgesetzt, mit voller Kraft, so seine Worte. Und zwar so lange, bis alle Kriegsziele erreicht seien. Ein Iran mit Raketen und Atomwaffen stelle eine ernsthafte Bedrohung dar. Er hat zudem die ersten eigenen tödlichen Verluste vermeldet. Außerdem hat er eingeräumt, dass es wahrscheinlich weitere amerikanische Opfer geben werde.
Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 US military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is.
Und er hat die iranische Bevölkerung erneut dazu aufgerufen, sich ihr eigenes Land zurückzuholen.
And take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you. But we'll be there to help.
Darüber hinaus hat er die mögliche Dauer des Krieges gegen den Iran erstmals konkret beziffert. In einem Interview mit der Daily Mail hat er gesagt, die Operation könne etwa 4 Wochen dauern. Während in Washington bereits über die Dauer des Krieges spekuliert wird, eskaliert die Lage vor Ort weiter. Israel meldet eine neue umfangreiche Angriffswelle im Herzen Teherans. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur berichtet von Explosionen in mehreren Teilen der Hauptstadt. Auch im Libanon eskaliert die Lage. Nach Angaben der israelischen Armee wurden in Beirut ranghohe Hisbollah-Mitglieder angegriffen. Zudem sei im Süden des Landes ein weiterer führender Funktionär getroffen worden. Gleichzeitig hat das Militär die Bewohner von rund 50 Orten im Südlibanon aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, ein Hinweis auf mögliche weitere Gefechte. Die Spannungen greifen auf die gesamte Region über. Katar ruft seine Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Auf Zypern ist in der Nacht eine mutmaßliche Drohne auf einem britischen Militärstützpunkt eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. Die Royal Air Force ließ Kampfjets starten. Die Basis wurde abgeriegelt. Unterm Strich, die Angriffe dauern an, die Fronten verhärten sich und der Konflikt weitet sich regional aus. Soweit die Lage am frühen Morgen. Wir behalten die Entwicklungen für Sie im Blick und melden uns mit Updates, sobald es neue Informationen gibt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit einem ehemaligen Generalleutnant der US Army in Europa, Ben Hodges, über den Kriegsbeginn im Iran und die dahinterstehende Strategie.
This is more than just trying to kill the leadership.
Außerdem spreche ich mit dem Nahost-Experten Sebastian Sohns, der für uns heute Morgen auf die nun plötzlich sehr instabile Golfregion schaut.
Chaos und Anarchie ist genau das, was man am Golf am meisten fürchtet.
Außerdem Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Reaktionen der Märkte auf die aktuelle Weltlage und wir lernen, das Gemüse, das wir vielleicht am meisten unterschätzen, wird zum deutschen Erntekönig. Über die aktuelle kriegerische Auseinandersetzung im Iran habe ich mit dem ehemaligen US-Generalleutnant Ben Hodges gesprochen. Er blickt auf eine lange militärische Karriere zurück und war unter anderem von 2014 bis 2017 Oberbefehlshaber der US Army Europe. Heute arbeitet er für das Center for European Policy Analysis, eine sicherheitspolitische Denkfabrik mit Sitz in Washington. Ich wollte von ihm wissen, wie er die jüngsten Angriffe der USA auf Iran aus militärischer Perspektive einordnet. Welche Gründe könnten dahinter stehen? Welche Strategie verfolgt die US-Regierung und worauf könnte diese Eskalation hinauslaufen? Das Gespräch haben wir auf Englisch geführt. Die wichtigsten Punkte fasse ich aber natürlich zwischendurch auf Deutsch zusammen. Lassen Sie uns hören, was Ben Hodges uns heute Morgen zu sagen hat. Hello, General Ben Hodges.
Hello, Chelsea. Nice to see you again.
Nice to see you too. General Hodges, as someone who knows the U.S. military from the inside, as commanding general of the U.S. Army Europe, of course, what were your thoughts when you heard that the U.S. has begun dropping bombs on Iran?
Well, of course, nobody that I know will shed a tear for the passing of the supreme leader there. Hundreds of American soldiers were killed over the years because of Iranian support for terrorism. And so part of me was glad to see this happening. However, you anticipate the danger, the risk for all the men and women who are part of this operation, both actually in the air and at sea, but also in bases around the Middle East. So that's a concern. But the thing that still is nagging at me is, for what purpose? I mean, the president has not done what should happen, which is to address the Congress, to lay out to the American people, this is why we're doing this, the strategic end state. Now, over the last two or three days, there have been several explanations for what's going on. It was about, you know, get them to stop killing protesters, get rid of the nuclear program, get rid of Iran's ability to make ballistic missiles. And then today I read a quote from Senator Graham, who's one of the biggest supporters of the president. He said the goal is to make sure that Iran can never support terrorism. So what you're getting is a wide range of justifications, but that's not a strategy.
What would you say, looking at all of the justifications that we've heard over the last couple of days and weeks, what would you say is the real reason for this timing? Is it just strike while the iron's hot after decades of animosity between the U.S. and Iran? Is this just the moment is here right now and the regime is weakened and Donald Trump says now or never?
There's a lot of speculation, of course, that some people say this has to do with U.S. domestic politics. Some people are joking this was not Operation Epic Fury, it was Operation Epstein Fury.
I heard the same.
Yeah, there is some speculation that this is a distraction for all the challenges and things that the president faces at home.
Well, that's one hell of a distraction, isn't it?
Yeah, I don't believe that this was done purely for the distraction, but I think there is a long desire by different American presidents to make sure that Iran could never make a nuclear weapon and to prevent them from supporting terrorism around the region and their proxies. So these are all worthy objectives. You don't get the feeling that that's what it was all about.
Hodges macht zunächst deutlich, dass in seinem Umfeld kaum jemand dem iranischen obersten Führer nachtrauere. Über Jahre hinweg seien hunderte amerikanische Soldaten durch vom Iran unterstützten Terror ums Leben gekommen. Insofern gäbe es bei ihm durchaus eine gewisse Genugtuung über das Vorgehen. Gleichzeitig betont er aber die erheblichen Risiken einer solchen Operation. Sein zentraler Kritikpunkt richtet sich jedoch gegen die politische Führung in Washington. Hodges vermisst eine klare strategische Begründung. Der Präsident habe weder den Kongress noch die amerikanische Öffentlichkeit umfassend darüber informiert, welches konkrete strategische Ziel verfolgt werde. In den vergangenen Tagen seien sehr unterschiedliche Rechtfertigungen genannt worden, vom Schutz iranischer Demonstranten über die Zerstörung des Atomprogramms bis hin zur Verhinderung iranischer Raketen und Terrorunterstützung. In Washington kursieren sogar zynische Stimmen, die den Angriff als innenpolitisches Ablenkungsmanöver deuteten. Das halte er aber für unwahrscheinlich.
Are we seeing here another
kind of surgical operation to remove a leader as we saw in Venezuela? Or do you anticipate this being a longer and more drawn out kind of operation?
This is much bigger, of course, than what was done to capture President Maduro. The targets are more than just, you know, Khomeini or the leadership. They're going after air defense all around Iran. They were going after the ability of Iranians to make ballistic missiles. And they were going after probably some of the places from which Iran would be launching counterstrikes against the U.S. or Israel. So this is more than just trying to kill the leadership.
Are air raids the right tactic if you're trying to engender regime change? Don't you at some point need boots on the ground? And of course, that would be a nightmare for Donald Trump in terms of domestic politics. But don't you need boots on the ground at some point?
I think there's almost zero chance that the administration would use U.S. land forces to go in there. I mean, you're talking about a huge country with a population of 90 million, and it would be extraordinarily dangerous, and I think about as high risk as you could get. So the boots, if there are boots on the ground, it's not going to be American boots. It's probably what the president, I think he hopes, is that the people will come out in the streets and take over.
So what kind of a feeling do you have about the whole situation in the Middle East right now, after all that we've just discussed? I mean, is the United States at war with Iran right now?
Well, I would say it certainly looks that way to me, but the president has not gone to the Congress, you know, in the Constitution, of course, that's the Congress that can declare war. So the president should be working closely with the Congress to make sure that he has the support and so that the American people are behind it. He hasn't done it. In fact, he's done none of that. And I think this is going to be a problem, especially when it starts to go bad, if it does. You know, when you start having casualties and things go wrong, as they almost inevitably will at some point, the president, then it becomes much more difficult domestically. And of course, there are a lot of people, longtime MAGA supporters, who are being very critical, like Tucker Carlson or Marjorie Taylor Greene, who are being very critical of the president for what he's doing now. So this will become a domestic problem for him if it goes on too much longer.
Especially in a year in which the midterms are coming up in just a couple of months. So we'll see the way domestic policy and foreign policy are intertwined as we move forward. Thank you so much for taking the time to talk to me today, General Hodges.
Well, I appreciate the privilege.
Das Ausmaß der Angriffe spricht gegen eine reine Enthauptungsoperation, sagt Hodges. Mit hunderten Luftschlägen seien nicht nur Führungspersonen ins Visier genommen worden, sondern vor allem iranische Luftabwehrsysteme, Raketenprogramme und militärische Infrastruktur. Für ihn ist klar, das ist weit mehr als der Versuch, lediglich die politische Spitze zu beseitigen. Den Einsatz amerikanischer Bodentruppen schließt er aber nahezu aus. Iran sei ein riesiges Land mit rund 90 Millionen Einwohnern. Ein Bodeneinsatz wäre extrem riskant und militärisch wie politisch hochgefährlich. Wenn es überhaupt Boots on the ground geben sollte, dann wohl keine amerikanischen. Vielmehr hofft Trump darauf, dass innerer Druck oder Proteste das Regime ins Wanken bringen, dass die Iraner ihre eigenen Boots on the ground werden. Auf die Frage, ob die USA mit dem Iran schon im Krieg sei, sagt Hodges, dass es sehr danach aussehe. Aber formal habe der Präsident bislang weder den Kongress einbezogen, noch eine offizielle Kriegserklärung angestrebt. Das berge innenpolitischen Sprengstoff, besonders wenn es zu Opfern komme oder sich der Konflikt hinziehe. Zudem wachse die Kritik im eigenen politischen Lager des Präsidenten. Sollte die Operation länger dauern oder scheitern, könnte sich der außenpolitische Konflikt schnell zu einem massiven innenpolitischen Problem entwickeln. Insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Zwischenwahlen. Soweit die Einschätzung von Ben Hodges zur militärischen Dimension der aktuellen Entwicklungen, zu Zielen, Risiken und den offenen strategischen Fragen in Washington. Aber die Auswirkungen reichen weit über die direkte Konfrontation zwischen den USA, Israel und dem Iran hinaus. Iranische Vergeltungsschläge greifen US-Stützpunkte in mehreren Golfstaaten an. Damit rücken Länder in den Fokus, die bislang versucht haben, zwischen den Fronten zu balancieren, mit engen Beziehungen zu den USA, Dialogkanälen nach Teheran und wirtschaftlichen Interessen in alle Richtungen. Was bedeutet diese Eskalation für Saudi-Arabien, für die Emirate, für Katar oder Bahrain? Gerät das außenpolitische Gleichgewicht der Golfstaaten ins Wanken? Und wer hätte jetzt überhaupt noch Einfluss, um eine weitere Ausweitung des Konflikts zu verhindern? Darüber habe ich noch mit Dr. Sebastian Sohns gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Nahostexperte mit dem Schwerpunkt Golfregion, berät politische Institutionen und analysiert seit Jahren die sicherheits- und wirtschaftspolitischen Dynamiken am arabischen Golf. Guten Tag, Dr. Sebastian Sohns.
Ja, schönen guten Tag, Frau Speaker.
Herr Sohns, wir sehen momentan iranische Vergeltungsschläge auf US-Basen in mehreren Golfstaaten. Ist das jetzt der Beginn einer regionalen Eskalation oder ist das nur eine kalkulierte Machtdemonstration aus Teheran?
Ich denke schon, dass es eine regionale Eskalation ist, die wir so noch nicht erlebt haben. Auch beim letztjährigen 12-Tage-Krieg war das sehr viel kontrollierter. Jetzt sehen wir ja tatsächlich Angriffe auf Ziele in allen 6 Golfstaaten. Das heißt, Iran richtet sich jetzt auch gegen zivile Ziele, gegen Infrastruktur. Und das ist sicherlich für die Golfstaaten, für Saudi-Arabien, für die Emirate, für alle anderen tatsächlich ein Horrorszenario. Ein Szenario, das sie unter allen Umständen vermeiden wollten. Und deswegen fürchten sie jetzt, ohne eigene Mitschuld in diesen Krieg mit reingezogen zu werden.
Zum einen verfolgen die Golfstaaten seit Jahren eine sowohl als auch Strategie, also Beziehungen zu den USA, zu China, auch Dialog mit dem Iran und punktuelle Kooperation mit Israel auch noch dazu. Ist dieses Modell jetzt am Ende?
Ich würde nicht sagen, dass dieses sowohl als auch Modell, diese 360-Grad-Außenpolitik am Ende ist. Sie ist eigentlich für fast alle Golfstaaten alternativlos. Sie können sich in einer Region, in der Großmächte Einfluss nehmen, wie die USA, wie China, wie auch Russland, können sie sich nicht ohne weiteres auf eine Seite schlagen. Ohne Frage stehen diese Länder sehr eng mit den USA im Austausch. Sie kooperieren. Einige Staaten wie Bahrain und die Emirate haben ja auch die Abraham-Abkommen mit Israel unterzeichnet. Das heißt, es gibt ja auch politische Beziehungen zu Israel. Nichtsdestotrotz ist man sich bewusst, dass man einen pragmatischen, einen ausgeglichenen Kurs fahren muss, der auf Deeskalation und Dialog setzt. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit für die Golfstaaten, weil man genau weiß, man muss irgendwie diese Rivalitäten managen. Man muss irgendeinen Modus operandi finden, um auch mit einem Feind wie Iran klarzukommen. Und jetzt diese Situation in der Region ist tatsächlich für dieses Geschäftsmodell, das auf Ausgleich, das auf wirtschaftliche Diversifizierung, das auf Tourismus, auf Innovation, auf Investitionen setzt, ist diese Situation tatsächlich extrem gefährlich.
Das wollen die Länder mit Sicherheit auch nicht aufgeben. Als ich vor einigen Wochen in Saudi-Arabien gewesen bin, hat man das auf jeden Fall gespürt, dass diese Stabilität und dass dieser Unternehmergeist da ganz, ganz fest verankert sind. Und die werden das bestimmt nicht aufgeben wollen. Also wer hätte aktuell realistisch einen Hebel, um eine weitere Ausweitung dieses Konflikts zu verhindern?
Ehrlich gesagt muss man momentan konstatieren, dass da vermutlich am Golf derzeit die Kommunikationskanäle nicht so weit gediehen sind, dass man da extrem deeskalieren kann. Iran befindet sich offenbar in einem Existenzkampf und kämpft hier ums Überleben. Das Regime kämpft ums Überleben und dementsprechend agiert man so, wie man agiert. Meiner Meinung nach ist das iranische Vorgehen gegen die Golfstaaten eine Wette mit einem enormen Risiko. Man möchte offenbar den Druck auf die Golfstaaten so weit erhöhen, dass sie selbst zu Donald Trump gehen und sagen, ihr müsst diese Angriffe stoppen, weil ihr gefährdet unsere Existenz, ihr gefährdet unser Geschäftsmodell und ihr gefährdet damit auch die eigenen amerikanischen Wirtschaftsinteressen. Und das ist, denke ich, das Kalkül. Ob das aufgeht, ist momentan schwer zu sagen, aber definitiv ist das ein Problem und in der jetzigen Situation gibt es keine Möglichkeiten für die meisten Golfstaaten mit Teheran in einen konstruktiven Dialog zu treten. Das gilt für jetzt, aber grundsätzlich wird man offen sein, egal mit welcher Führung in Teheran zu sprechen. Und da sind natürlich Akteure wie Oman Saudi-Arabien oder Katar auch diejenigen, die dafür prädestiniert sind.
Wie schauen eigentlich die Golfstaaten auf das Regime im Iran? Die sind natürlich keine Freunde, aber trotzdem fürchten sie einen Regimewechsel, wenn ich es richtig verstehe. Also was wäre aus Sicht der Golfstaaten gefährlicher? Ein aggressives, aber kontrollierbares Regime in Teheran oder ein fragmentierter Iran mit konkurrierenden Machtzentren und vielleicht auch Bürgerkrieg?
Die Golfstaaten sind interessiert an regionaler Stabilität. Sie sind umzingelt schon von Krisenherden im Jemen, in Syrien, in anderen Ländern. Das heißt, ein Failed State Iran in der direkten Nachbarschaft ist der Worst Case. Das muss man ganz klar sagen. Das wollen die Golfstaaten um jeden Preis verhindern. Und auch wenn sie, wie Sie richtig gesagt haben, keine Freunde des islamischen Regimes in Teheran sind, so sind sie zumindest der Ansicht gewesen, dass man dieses geschwächte Regime kontrollieren kann, dass man die Risiken managen kann. Chaos und Anarchie ist genau das, was man am Golf am meisten fürchtet.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Dr. Sebastian Sohns.
Sehr gerne.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da gibt es eine Diskussion ums Völkerrecht. Sind die Angriffe von Israel und den USA auf den Iran völkerrechtlich gedeckt oder nicht? In einem gemeinsamen Statement haben der französische Präsident Macron, der britische Premier Starmer und Bundeskanzler Friedrich Merz nämlich lediglich die iranischen Angriffe auf US-Militärbasen und Israel, Zitat, auf das Schärfste verurteilt. Man hat offensichtlich keine Verletzung des Völkerrechts seitens Israels und der USA gesehen. Von links und rechts in der deutschen Parteienlandschaft gab es daraufhin Kritik. Dazu spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Carina Mössbauer, unserer Pioneer-Chefreporterin Politik. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, ist die Kritik an Friedrich Merz in dieser Frage aus deiner Sicht berechtigt?
Naja, also das grundsätzliche Problem, Chelsea, ist ja, dass diese einseitige Stellungnahme natürlich jetzt wieder den Vorwurf westlicher Doppelmoral befeuert. Nach dem Motto, wenn es euch nutzt, dann ist das Völkerrecht wichtig und richtig und wenn es nicht ins Drehbuch passt, dann wird es halt ignoriert. Aber ich weiß, dass man sich das auch in der Bundesregierung wirklich nicht einfach macht. Gestern beispielsweise gab es dazu eine wirklich lange Debatte im Sicherheitskabinett. Und Merz hat ja dann auch öffentlich ganz klar das Dilemma im Fall Iran benannt. Einerseits will man natürlich völkerrechtlich handeln, andererseits hat man auch in den vergangenen Jahrzehnten die Grenzen der Wirksamkeit von Völkerrecht erlebt. Appelle, Verurteilungen von Rechtsbrüchen und Sanktionspakete hätten wenig ausgerichtet, weil, Zitat, wir nicht bereit waren, grundlegende Interessen notfalls auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen, so Merz gestern. Gleichzeitig muss man sagen, dass das Völkerrecht ja auch den Grundsatz Responsibility to Protect beinhaltet. Also im Fall des Iran kann man sagen, wenn so offensichtlich Terror an der eigenen Bevölkerung verübt wird, hat der Westen ja vielleicht sogar die Pflicht, zum Schutz der Bürger und Bürgerinnen im Iran irgendwie einzugreifen. Und Merz hat aber ja auch ganz klar die Risiken dieser Militärschläge benannt. Er sprach davon, dass, Zitat, die Schwelle in eine ungewisse Zukunft überschritten ist und eben nicht klar sei, welche Eskalation das nun bedeuten kann.
Gibt es nun realistische Pläne, tausende deutsche Touristen aus dem Krisengebiet zu evakuieren? Was hörst du da aus Regierungskreisen?
Naja, also was ich höre, ist, dass die Regierung aktuell fortlaufend ein umfassendes Lagebild durch die betroffenen Ressorts, aber auch Geheimdienste erstellt. Merz sagte gestern dazu, dass Vorkehrungen getroffen würden, um Urlauber in der Region zu unterstützen. Aber aktuell liegt ja der Flugverkehr in der gesamten Region wirklich auf Eis. Und das bedeutet eigentlich, dass jemanden auszufliegen aktuell vermutlich gefährlicher ist, als vor Ort irgendwie Schutz zu suchen.
Sag mal, Carina, es war ja eigentlich geplant, dass Merz heute nach Washington fliegt. Wie wirkt sich dieser Krieg in Nahost jetzt konkret auf diese Reise aus?
Naja, also Chelsea, grundsätzlich würde ich sagen, die wird dadurch jetzt umso spannender. Allerdings ist es so, dass es zwischenzeitlich mal nicht ganz klar war, ob Trump die Reise möglicherweise absagen wird, um sich so rund um die Uhr im Situation Room zu verschanzen. Wobei er die Militärschläge ja gar nicht von dort, sondern in Mar-a-Lago angeordnet hat. Bislang steht die Einladung aber noch und von Seiten der deutschen Regierung hält man entsprechend auch am Plan fest, nach wie vor nach Washington DC zu reisen. Und Merz hat auch eine ganz klare Botschaft an Trump, nämlich erstens, wir belehren euch nicht, wir teilen das Ziel, dieses Terrorregime zu eliminieren. Wir sehen aber eben auch deutlich die Risiken und haben vor allem den Tag danach und auch den Tag danach im Blick. Heißt, es braucht eben auch einen langfristigen Plan, damit der Iran nicht so endet wie Afghanistan, Libyen, Irak, also als Failed State in den Händen von Terrororganisationen oder in jahrelanger Anarchie. Außerdem ein bemerkenswerter Satz gestern bei der Pressekonferenz: Wer Sicherheit im Nahen Osten will, muss sie auch in Europa wollen. Und Merz verwies da auf den großen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine, den eben die Europäer leisten. Und ich würde sagen, das war eine ganz klare Botschaft auch in Sachen Lastenteilung an Trump nach dem Motto: Denkt nicht daran, uns im Nahen Osten irgendwie reinzuziehen. Wir haben genug zu tun, den Frieden vor der eigenen Haustür irgendwie zu sichern.
Carina, du bist dabei, wenn Friedrich Merz nach Washington fliegt und wirst für uns von vor Ort direkt berichten. Wir freuen uns darauf.
Gerne, Chelsea. Liebe Grüße.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da dominieren thematisch heute natürlich auch die Luftangriffe der US- und israelischen Streitkräfte auf den Iran. Wie die Märkte darauf reagieren, das weiß unsere Frau an der Wall Street, Börsenreporterin Anne Schwed. Also schalten wir nach New York und wünschen erstmal guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, an der Wall Street startet die Woche mit einem echten Schockmoment. Noch bevor New York überhaupt aufmacht, liegen die US-Aktien-Futures deutlich im Minus. Der Dow gut 1% tiefer, S&P 500 und Nasdaq ebenfalls rund 1%. Am deutlichsten sieht man die Nervosität beim Ölpreis. US-Rohöl und Brent springen in der Spitze um rund 7-9% nach oben, weil Anleger fürchten, dass Lieferungen aus der Region ausfallen oder der strategisch wichtige Seeweg durch die Straße von Hormuz gestört wird. Ein Szenario also, das sofort wieder Inflations- und Rezessionsängste weckt. Parallel fließt Geld in vermeintlich sichere Häfen wie Gold. Die Futures stiegen um etwa 2%, während Aktien nach dem ohnehin schwachen Februar mit KI und Software-Sorgen jetzt auch noch einen geopolitischen Risikofaktor obendrauf bekommen. Kein Crash, aber ein ganz klarer Risk-Off-Start in eine ohnehin schon nervöse Börsenwoche, Chelsea.
Und Anne, Berkshire Hathaway hat am Wochenende seine Quartalszahlen vorgelegt. Wie lief das letzte Quartal mit Warren Buffett als CEO?
Ja, im letzten Buffett-Quartal war Berkshire operativ deutlich schwächer unterwegs. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft ist um knapp 30% auf gut 10 Milliarden Dollar gefallen. Vor allem, weil das wichtige Versicherungsgeschäft bei Underwriting und Anlageerträgen spürbar nachgelassen hat. Unterm Strich blieb der Konzern dank Börsengewinn zwar klar in der Gewinnzone, aber auch hier drückten Abschreibungen auf Beteiligungen wie Heinz Kraft und Occidental. Auffällig für Anleger ist auch, Buffett hat trotz des Kursniveaus erneut keine eigenen Aktien zurückgekauft. Der legendäre Cashberg ist nur leicht auf rund 373 Milliarden Dollar geschmolzen. Greg Abel übernimmt damit eine Firma, die kurzfristig mit Gegenwind kämpft, langfristig aber mit enormer Finanzkraft und Buffetts Kultur der Kapitaldisziplin weiterarbeiten soll, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass das Nummer 1 Gemüse Deutschlands nicht die Kartoffel ist. An der Spitze der Ernte steht was anderes. Kein Trendgemüse, kein Superfood-Hype. Ganz oben im Gewächshaus-Ranking steht ein Underdog. Einer, der selten Schlagzeilen macht, aber regelmäßig für Tränen sorgt. Nämlich die Zwiebel. Fast jedes Rezept beginnt mit ihr. Ob Suppe, Soße, Eintopf, Pfanne oder Ofengericht, sie liefert die aromatische Basis. Sie ist nicht der Star auf dem Teller, sondern das Fundament darunter. Ohne sie fehlt Tiefe, Süße, Würze, kurz, ohne Zwiebel fehlt Charakter. Sie sind vielseitig, bodenständig, günstig, lagerfähig und selbstverständlich regional verfügbar, und zwar in großen Mengen, vor allem hier in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat die Gemüseernte insgesamt ein Rekordniveau von mehr als 4,5 Millionen Tonnen erreicht. Und laut dem Statistischen Bundesamt geht Gold an die Speisezwiebel. Mit rund 903.000 Tonnen waren sie erstmals seit 1990 das meistgeerntete Gemüse des Landes und steht damit auf dem Siegertreppchen. Knapp dahinter folgen die Möhren, auf Platz 3 der Weißkohl und als Honorable Mention die Einlegegurken auf Platz 4. Die Zwiebel ist damit nicht nur kulinarisch unverzichtbar, sie ist auch statistisch Deutschlands wichtigstes Gemüse. Sie bringt uns zum Weinen, sie bringt uns zum Lachen und sie bringt jedes Gericht erst richtig in Schwung und damit genug der Tränen. Wenn ein Gemüse 903.000 Tonnen Selbstbewusstsein hat, dann darf es sich auch mal fühlen wie ein Rockstar. Ich wünsche Ihnen jetzt ebenfalls einen selbstbewussten Start in den Tag. Und wenn ich noch eine private Anmerkung machen darf. Ihre Kommentare auf Spotify unter unserem Podcast am Freitag zu meiner Einbürgerung haben mich wirklich sehr berührt. Ich habe mir jeden einzelnen durchgelesen und kann mich für die Wärme und die Positivität in Ihren wunderbaren Nachrichten nur aufrichtig bedanken. You made my weekend. Morgen geht's hier weiter mit dem Pioneer Briefing Podcast. Dann hören Sie meine Kollegin Alev Doğan. Same time, same place.